Deutschlandfunk, Information und Musik.
Was in diesen Tagen beginnt an deutschen Gerichten an Aufarbeitung, das darf man mit guten Gründen als historisch bezeichnen. Drei Verfahren sind nötig, weil es so viele Angeklagte sind. Ende April war Beginn in Stuttgart, vergangenen Dienstag dann in Frankfurt und im Juni schließlich geht's in München los. Und in diesen drei Verfahren stehen mutmaßliche Verschwörer vor Gericht, die nichts weniger wollten, als die staatliche Ordnung in Deutschland zu beseitigen. Die sogenannte Patriotische Union, die nach der zentralen Figur in dieser Verschwörung meist Reuß-Gruppe genannt wird. Und gerade dieser Heinrich der 13., Prinz Reuß, den vorher vielleicht eher nur wenige kannten, gerade der lädt möglicherweise dazu ein, einen Fehler zu wiederholen, nämlich die Ideologie der Reichsbürger nicht ganz ernst zu nehmen. Diese Bewegung so ernst zu nehmen, wie es nötig ist, gerade dafür mögen die Prozesse richtungweisend sein. Und darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Christoph Schönberger, Jurist und Professor für Staatsrecht, Staatsphilosophie und Recht der Politik an der Uni Köln. Er hat unter anderem vergangenes Jahr gemeinsam mit seiner Frau Sophie Schönberger ein Buch zum Thema veröffentlicht. Der Titel: Reichsbürger, Ermächtigungsversuche einer gespenstischen Bewegung. Herr Schönberger, die Reichsbürger, die nennen Sie im Titel Ihres Buches eine gespenstische Bewegung. Da gibt es ja offenbar einen Wandel in der Wahrnehmung. Also vor ein paar Jahren war es so, da waren die Reichsbürger in erster Linie, ich sag mal, leichtes Opfer von Spottspinner, die man salopp gesagt nicht so ganz ernst nehmen musste. Aber warum gespenstisch? Was ist das Spukhafte an dieser ja doch sehr realen Bewegung?
Das Spukhafte ist diese Beschwörung des Deutschen Reiches, dessen Fortbestand ja da behauptet wird und dessen Fortbestand der Bundesrepublik entgegengehalten wird. Die Bundesrepublik wird sozusagen als irreal bezeichnet. Die Rechtsordnung, die wir alle kennen, wird sozusagen als nicht existent erklärt. Und dahinter soll weiterhin eigentlich das Deutsche Reich sein, das gewissermaßen durch diese BRD verdeckt wird.
Wir haben ja bei den Reichsbürgern die Besonderheit, dass man da lange Zeit zumindest, ich sag mal, einen gemeinsamen Nenner mehrerer Individuen hatte, aber eigentlich keine Bewegung im Sinne jetzt einer Organisation, gegen die man ja auch hätte vorgehen können. Ist das inzwischen anders? Haben wir da eine konsistentere, ich sage jetzt auch mal fassbarere Bewegung, oder ist diese sogenannte Patriotische Union um den Prinzen Reuß eine Ausnahme?
Nein, also wir haben immer noch keine irgendwie gut organisierte Massenbewegung, sondern wir müssen uns das als eine äußerst heterogene Szene vorstellen. Nur ein ganz kleiner Teil dieser Szene ist überhaupt in so etwas wie Gruppen organisiert. Es handelt sich ja häufig auch einfach nur um Individuen, die sich einzeln radikalisieren vor ihrem Bildschirm. Insofern haben wir da eigentlich gar kein einheitliches Bild. Die Gruppen sind eben auch sehr unterschiedlich. Diese Gruppe Reuß, die jetzt vor den Gerichten steht, scheint mir tatsächlich auch eher auf die Gesamtheit der Szene betrachtet eher eine Ausnahme zu sein. Insofern, als sie tatsächlich eben ja die Vorstellung hatte, dass sie mit Waffengewalt die Bundesrepublik Deutschland stürzen will. Das ist in der Reichsbürgerszene eher untypisch. Die meisten Reichsbürger sagen ja, die Bundesrepublik Deutschland gibt's gar nicht. Also etwas, was es nicht gibt, das muss ich auch nicht stürzen, sondern da sehe ich gewissermaßen hindurch und bin in meiner eigenen Rechtswelt, die ich mir selber konstruiert habe. Also die Gruppe Reuß nimmt bestimmte Elemente aus der Reichsbürgerideologie auf, aber ist für die Gesamtszene, würde ich sagen, eher untypisch.
Wenn wir uns jetzt mal die Protagonisten dieser Gruppe Reuß anschauen, fällt natürlich auf, dass viele von denen sich radikalisiert haben in der Zeit der Pandemie. Inwiefern war diese Zeit Auslöser, Katalysator für diese Radikalisierung? Und inwiefern wäre das alles auch ohne Corona fortgeschritten? Denn die Reichsbürgerbewegung, die gab es ja auch vorher schon.
Ja, also die Reichsbürger-Szene in den verschiedenen Ausprägungen ist älter, geht in der Bundesrepublik letztlich auf die 1980er Jahre schon zurück, hat sich aber eben durch die sozialen Medien, durch das Internet seit dem Jahr 2000 also zunehmend ausgebreitet und aufgefächert. Corona hat da nach meiner Einschätzung eher die Rolle eines Katalysators gespielt. Corona hat ja sehr viel verschwörungstheoretisches Gedankengut nach oben gespült. Menschen haben versucht, sich da was zu erklären und zurechtzulegen. Und das, was da schon im Angebot war, wurde natürlich durch diese Pandemieerfahrung radikalisiert.
Dieser Prozess oder diese Prozesse dienen ja in erster Linie dazu, die mutmaßliche Schuld der Angeklagten festzustellen. Jetzt Sie als Jurist, wie viel gesellschaftliche Aufarbeitung, das ist ja immer mal wieder in diesen Tagen zu hören, oder auch Arbeit für die Gesellschaft, für mehr Sensibilität gegenüber solchen Ideologien, können Prozesse eigentlich wirklich leisten oder überfrachten wir die damit Erwartungen?
Nun, wir haben ja in der Entwicklung der Bundesrepublik immer wieder festgestellt, dass Prozesse so eine Bedeutung für die öffentliche Bewusstseinsbildung haben könnten. Mhm. Das gilt natürlich in den Anfängen, denken Sie an die großen Prozesse gegen die NS-Täter seit den späten 50er Jahren, die ja gleichzeitig auch die Gesellschaft sozusagen erschüttert haben. Wir haben die großen Prozesse dann im Hinblick auf die RAF gehabt, die ja in gewisser Weise auch der Aufarbeitung dieser Zeit gedient haben. Also die Prozesse sind immer so ein Teil auch einer gewissen öffentlichen Bewusstseinsbildung. Dass die Gesellschaft jetzt insgesamt sozusagen von Verschwörungstheorien erfasst worden wäre, das kann ich eigentlich nicht erkennen. Aber wir haben zumindest mal Segmente der Gesellschaft, die dafür sehr viel anfälliger geworden sind. Und solche Prozesse, finde ich, sind eine Chance, sich auch diesem Gedankengut irgendwie zumindest zu stellen, das nicht einfach nur zu belächeln. Natürlich ist das häufig verrückt, was da erzählt wird, das ist gar keine Frage. Aber es gibt offenbar nicht wenige Menschen in der Gesellschaft, die bereit sind, auch verrückte Dinge zu glauben. Und das muss uns irgendwie beunruhigen und beschäftigen.
Jetzt ist es aber zum Beispiel so, dass einer der Verteidiger in diesen ersten Verhandlungstagen schon gesagt hat, man dürfe diese Erzählungen, die zum Beispiel, dass Kinder irgendwo versteckt werden und misshandelt würden, also eben diese QAnon-Verschwörungsideologie, auch nicht einfach abtun. Bietet man denen dann auch eine Bühne? Diesen Idiom?
Ja, das ist leider in gewissem Umfang unvermeidlich. Ne? Denn wenn Sie einen Prozess machen und den Angeklagten dort natürlich das Wort geben müssen, dann bieten Sie ihnen auch eine Bühne, das zu erzählen. Das müssen wir aushalten als Gesellschaft. Denn nur wenn das aufbereitet wird, denn nur wenn auch sozusagen jedenfalls erklärt werden kann, was man gewollt hat, kann natürlich ein Strafprozess funktionieren. Man muss ja nicht alles glauben, was Leute in Strafprozessen erzählen. Man muss überhaupt nicht in der Gesellschaft alles glauben, was Leute an verrückten Erzählungen einem präsentieren. Aber wenn das ein signifikanter Teil der Gesellschaft ist, der sich in solchen Erzählungen wiederfindet, dann ist das der Grund zur Beunruhigung. Also dass ein Verteidiger sogar auf die Idee kommt, uns zu erklären, dass die These, die Bundesrepublik Deutschland halte irgendwo Kinder versteckt, vielleicht nicht völlig absurd sei, spricht natürlich in starkem Ausmaß gegen die Zurechnungsfähigkeit dieses Verteidigers. Aber auch das ist, wie gesagt, Teil des Spiels. Wenn ein Angeklagter glaubt, sich durch einen solchen Verteidiger sinnvoll verteidigen lassen zu können, müssen wir auch das aushalten.
Apropos Recht. Das Recht der Bundesrepublik Deutschland, das lehnen die Reichsbürger, so wie ich das jetzt verstehe, ja ab. Also sowohl in Exekutive, Legislative und auch Judikative. Aber es geht denen, oder zumindest denen jetzt in dieser Gruppe Reuß, ja nicht um einen dann rechtsfreien Raum. Also da wird ja geradezu auch juristisch argumentiert oder staatsrechtlich argumentiert. Was ist das für eine Vorstellung von Recht, die dahinter steht? Also geht es da jetzt darum, ich weiß nicht, die Reichsverfassung von 1871 wieder einzuführen? Also welche Vorstellung oder von Recht oder Durchsetzung von Recht ist dahinter?
Also eine sehr konsistente Ideologie kann ich bei der Gruppe Reuß eigentlich nicht erkennen, sondern das sind Spurenelemente von Fragmenten ideologischer Überzeugungen. Da ist ein bisschen Reichsbürger Ideologie dabei, da ist ein bisschen dabei, die Vorstellung, das Deutsche Reich besteht fort. Wir haben ja mit Prinz Reuß eben auch ein Mitglied eines ehemaligen deutschen Herrscherhauses, der ja in gewisser Weise offenbar immer noch die Revolution von 1918 nicht ganz verkraftet hat. Also solche Vorstellungen sind da im Raum. Eine sehr klare Vorstellung von dem Staatsrecht, das sie sozusagen errichten wollten, hat die Gruppe ja ganz offenkundig nicht gehabt. Sie hatte Fantasien, die ein bisschen mit der Reichsverfassung 1871 spielen, ein bisschen mit starker Restrolle von monarchischen Elementen, ein bisschen mit der starken Rolle des Militärs, aber das ist in keiner Weise im Grunde ideologisch ausgeführt und es gibt ja auch kein konsistentes Angebot von dieser Gruppe. Man darf das nicht überschätzen, was die sich überhaupt vorgestellt haben.
Wenn wir uns diese Gruppe anschauen, also in führenden Positionen haben wir einen Vertreter eines alten deutschen Adelsgeschlechts, wir haben eine ehemalige Richterin, wir haben sehr viele, die beim Militär waren. Man könnte allein bei der Beschreibung das Gefühl haben, wir haben uns möglicherweise im Jahrhundert geirrt. Das klingt so ein bisschen wie die 20er oder 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Sie haben ja auch zum Thema Verfassungsgeschichte gearbeitet, aus der Sicht jetzt sozusagen des Rechtshistorikers. Fühlt sich es ein bisschen an wie 1930?
Also ich finde, von 1930 sind wir Gott sei Dank noch ein gutes Stück entfernt. Die Besonderheit auch im Vergleich zur Weimarer Situation lag ja daran, dass in Weimar tatsächlich doch ein großer Teil der nationalen Rechten dem Kaiserreich hinterhergetrauert hat und tatsächlich in der Ordnung des Kaiserreiches eine sozusagen wünschenswerte gesellschaftliche Ordnung gesehen hat. Das kann ich jetzt für die Bundesrepublik nun wirklich nicht erkennen. Also die Vorstellung, dass es bei uns signifikante Teile der Gesellschaft gäbe, die wirklich eine ernsthafte Nostalgie für das Deutsche Kaiserreich hätten, gelten. Das ist nicht zu erkennen, das ist durch die Brüche des 20. Jahrhunderts, durch den Nationalsozialismus, durch die deutsche Teilung alles abgeschliffen. Insofern finde ich, das macht das Ganze ja noch etwas gespenstischer. Diese Elemente haben im Grunde keine starke historische Kontinuität mehr. Sie können sich nicht an wirklich starke, auch gesellschaftliche Kräfte in der Bundesrepublik anlagern, die in der Kontinuität der deutschen Geschichte stehen würden. Und gerade das macht sie ja so schräg und so merkwürdig, aber deswegen eben nicht ungefährlich.
Genau. Wir sind als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes es ja eigentlich gewohnt, dass staatliche Strukturen unseren Alltag, ich sag jetzt mal, umgeben. Straßen, Schulen, Sicherheit, Justiz, alles Errungenschaften der Moderne in einem demokratischen Rechtsstaat. Man würde ja naiv annehmen, darauf mag eigentlich niemand so recht verzichten. Aber trotzdem herrscht da ein Misstrauen gegenüber staatlichen Strukturen. Nicht nur bei den Reichsbürgern, dort besonders extrem, aber eben nicht nur bei den Reichsbürgern. Was würden Sie sagen, woher kommt dieses Misstrauen? Oder ist das eine falsche Diagnose?
Ich bin nicht ganz sicher, ob es das Misstrauen gegenüber allen staatlichen Strukturen ist. Also gerade die Leistungen des Staates werden ja sehr gerne in Anspruch genommen. Aber was zugenommen hat, ist natürlich so ein gewisses Misstrauen gegenüber, ja, ich würde fast sagen, den gesellschaftlichen Eliten. Ein gewisses Gefühl der Entfernung, und das betrifft natürlich dann auch das Recht und seine Mechanismen, ohne dass diejenigen, die dieses Misstrauen haben, jetzt wirklich wüssten, was sie an die Stelle setzen sollen. Das ist ja gerade das Interessante, auch bei der Reichsbürgerbewegung insgesamt, jetzt nicht nur diese Sondergruppe Prinz Reuß, die mir in vielerlei Hinsicht eben speziell zu sein scheint, sondern die Besonderheit liegt ja gerade darin, dass man ein großes Misstrauen, eine große Delegitimierung gegenüber der geltenden Rechtsordnung hat, ohne dass man wirklich ein großes, starkes Konzept hätte, was man an die Stelle setzen möchte. Also dieses, was die klassischen Ideologien angeboten haben, dass sie sozusagen Ersatzmechanismen haben, sagen, so sollte das neue Gemeinwesen aussehen, das ist in diesen Szenen eigentlich nicht vorhanden. Und insofern sind sie nur schleichend delegitimierend, ohne dass sie wirklich ein Ersatzprojekt verfolgen würden, das jetzt mit positiven Inhalten gefüllt wäre.
Der Jurist Christoph Schönberg über die Prozesse gegen Angehörige der Gruppe Reuß. Die starten in diesen Wochen, beziehungsweise zum Teil sind sie bereits gestartet, und gesprochen haben wir vor dieser Sendung.